So, wir haben es geschafft. Wir kommen zum letzten Punkt von den Dingen, die Paulus hier über sein Leben beschreibt. Wir haben das ja schon gemacht. Wozu stehen wir morgens auf? Am Anfang, weil wir ein großes Ziel haben. Wozu stehen wir morgens auf? Nicht für Erfolg, weil der Erfolg bleibt hier oft aus. Das haben wir gestern gehabt. Oft haben wir hier nämlich keinen Erfolg. Und oft ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir stehen nicht deswegen auf, weil es gut läuft, sondern wir stehen deswegen auf, weil wir Jesus kennen. Und heute kommt der letzte Punkt. Wir lesen einfach mal die Stelle. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Von wo wusstet ihr, dass das die Stelle ist? 6 bis 8. Für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. Mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Und ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Nicht nur mir, sondern allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Ich weiß nicht, ob ich fragen soll, weil irgendwie glaube ich, dass das vielleicht nicht so gut laufen wird. Also, was ist das große Ziel, was auf Paulus wartet? Was wartet auf Paulus? Er sagt, gleich habe ich's, liegt schon da. Ich muss nur noch eine Sache machen, nämlich sterben und dann kriege ich's. Was wartet auf Paulus? Die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz, die Krone der Ehre. Das, was Gott ihm schon von Anfang an versprochen hat. Und das Coole ist, Gott hat es schon damals bereitgelegt. Und das Schöne ist, Gott hat es für uns auch schon bereitgelegt. In Jesus Christus, als wir gläubig wurden und versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, ist sozusagen der Heilige Geist ist sozusagen unsere Garantie, dass da oben die Krone schon liegt. Das heißt, ich, der ich heute gläubig bin, und du, wenn du heute gläubig bist, darfst du wissen, dass da oben schon eine Krone liegt. Und der Beweis dafür ist, dass du den Heiligen Geist hast. Gott hat gesagt, ich gebe dir den Heiligen Geist und das ist mein Versprechen sozusagen an dich, dass die Krone da ist und da steht schon dein Name drauf und da, wo ich deinen Namen drauf schreibe, das wirst du dann auch tragen. Das ist die Krone der Gerechtigkeit, die auf alle die wartet, die den Herrn lieben und die auf seine Wiederkunft warten und sich darauf freuen. Dann, was ist mit Paulus heute? Also da, wo er das schreibt, was ist da? Was passiert gerade mit ihm? Das war gestern. Sein Leben wird ausgegossen. Und sein Leben wird ausgegossen, das klingt irgendwie so total romantisch und fromm, aber das ist überhaupt nichts, es ist nicht wirklich was Schönes. Das ist nichts, worüber man denkt, wow, voll cool, mein Leben wird ausgegossen. Aber das ist Fakt, dass das so ist in unserem Leben. Damit müssen wir rechnen und das dürfen wir aus Gottes Hand annehmen. Und wir haben gestern gesagt, das Schöne ist, mit Jesus Christus zu leiden. Und mit Jesus Christus zu weinen, ist schöner als alles, was die Welt bieten kann. Die Millionäre auf dieser Welt haben nicht so Schönes wie die Christen, die mit Jesus trauern. Das müssen wir einfach glauben. Also, das ist das, was Jesus uns erklärt. Das ist das, was wir in der Kirchengeschichte sehen. Das ist das, was wir in der Bibel sehen. Die Menschen, die zu Jesus gehört haben, haben immer gesagt, das hat sich zu 1000% gelohnt. Und wenn ich dafür mein Leben gebe und meine Familie verliere und alles, das hat sich gelohnt, weil Jesus so wertvoll ist, dass es mit ihm schöner ist als alles andere. Und heute kommen wir zu diesem letzten Punkt, den Paulus hier macht. Wir haben die ganze Zeit immer so über so Helden gesprochen. Und ich habe das bewusst auch so gemacht. Ich wollte, dass wir jetzt zum Beispiel gerade auch über Elisabeth und Jim Elliot reden, weil ich Werbung machen wollte für den Büchertisch, damit ihr das Buch alle kauft und damit wir mehr Geld machen. Nein, damit ihr Bücher lest und damit wir Geschmack bekommen. Damit wir Geschmack bekommen auf christliche Helden. Und ja, sowas gibt's. Es gibt Helden im Christentum. Helden, die ein großartiges Leben gelebt haben. Helden, die wie Paulus waren. Paulus hat über sich gesagt, schaut mein Leben an und macht's mir nach. Und das, was wir heute gelesen haben, ist ja eigentlich auch, wir schauen uns das an, was Paulus schreibt, und wir sagen, wow, das wollen wir auch haben. Und deswegen schreibt Paulus das auch. Weil er will, dass wir sagen, hey, so will ich auch mal am Ende meines Lebens dastehen. Dass ich sage, die Krone liegt bereit, mein Leben wird ausgegossen und ich habe es geschafft. Ich habe den Kampf gekämpft und ich bin am Ziel angekommen und ich habe meinen Glauben bewahrt. Ich bin da, wo ich sein wollte. Wir haben über Saulus gesprochen, der sein Leben großartig verbockt hat. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht so sein wie der. Aber wo finden wir uns da drin? Unser Leben ist ganz ehrlich doch irgendwie klein im Gegensatz dazu. Also wir sind nicht so wie Paulus. Wir erobern nicht Europa für Jesus. Das hat Paulus gemacht. Und wir, keine Ahnung, wir können das irgendwie nicht. Wir gehen in die Realschule und kämpfen mit Mathe. Also das ist halt unser Ding. Wir erobern keinen Indianerstamm für Jesus, wie Elisabeth Elliot, und gehen dahin, obwohl die unseren Partner getötet haben. Und wir lieben die aber trotzdem und machen das trotzdem. Nee, Mann, wir streiten uns einfach nur mit unserem Nachbarn. Wir leben einfach hier. Wir arbeiten in der Schule, wir dienen vielleicht auch in der Gemeinde. Dann hat man mich mal gefragt, hier, machst du vielleicht Kinderstunde? Und dann sage ich, okay, und dann mache ich das halt. Das ist so unser Ding. Wir sind nichts Besonderes. Schau mal, es gibt so ein Präsident, 1899 hat er mal eine Rede gehalten. Und ich fand die Rede, einen Teil der Rede echt cool. Das war jetzt keine christliche Rede, aber die drückt eine Sache voll cool aus. Und zwar, der hat es so ausgedrückt. Es ist nicht der Kritiker, der zählt. Nicht der Mann, der mit dem Finger zeigt, wenn der Starke stolpert. Oder der mit dem Finger darauf zeigt, wo der Wirker der großen Taten es hätte besser machen können. Nicht der zählt. Die Ehre gehört dem Mann, der tatsächlich unten in der Arena steht, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut bedeckt ist, der sich tapfer bemüht, der Fehler macht und der es wieder und wieder nicht schafft. Aber es gibt keine Mühe ohne Fehler. Und es gibt kein Arbeiten ohne Versagen. Der Mann in der Arena, der wirklich anpackt, der enthusiastisch an seine Aufgabe geht, der sich mit Überzeugung hingibt für ein Ziel, das es wert ist, der im schlimmsten Fall, wenn er versagt, doch wenigstens versagt bei dem Versuch, etwas Großes zu tun. Es ist viel besser, großartige Dinge zu versuchen, sogar wenn man dabei fällt, als wenn man einfach nur zuschaut. Es ist doch besser, einen Sieg einzufahren, sogar wenn man dabei Fehler macht, als wenn man sich einreiht in die Reihen der armseligen Menschen, die nie wirklich leiden müssen, die nie wirklich kämpfen müssen, die dafür aber auch nie wirkliche Siege erleben können. Denn die leben im grauen Zwielicht, wo man keine Niederlage, aber auch keinen Sieg kennt. Ich finde, der hat es echt wunderschön auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das ist etwas, was uns als Christen, glaube ich, ganz, ganz stark helfen kann. Sind wir diese Menschen im Hintergrund? Sind wir Menschen im grauen Zwielicht, wo man keine Niederlage und keinen Sieg kennt? Die Menschen, die nie Fehler machen, weil sie nie was versuchen. Wo man einfach zweitklassig den Helden zuschaut, wie die das versuchen. Ihre Heldentaten dann kommentiert, ihre Biografien dann durchliest und dann schaut, oh ja, das haben die richtig gut gemacht, ah, das haben die nicht so gut gemacht, und das sich dann alles überlegt, ihre Fehler analysiert, immer aus der sicheren Entfernung des Zuschauers. Paulus sagt hier über sich in unserer Stelle, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Paulus war ganz sicher eine Sache nicht. Er war ganz sicher nicht auf der Tribüne gesessen und hat zugeschaut. Paulus war ganz sicher nicht der, der gesessen hat und gewartet hat, dass Gott ihn verändert. Paulus sagt, ich habe gekämpft. Ich habe was dafür getan. Wisst ihr, ich habe mir total schwer getan, gerade bei dieser Stelle, weil wir die berechtigte Angst haben, dass wir in Werksgerechtigkeit verfallen. Also, dass wir uns sagen, hey, wir müssen was tun für Jesus und wir müssen für Jesus gut sein und so und wir müssen uns anstrengen und so. Und das ist eine berechtigte Angst. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen uns hüten vor diesem Gedanken, als könnten wir uns was verdienen. Aber gleichzeitig, wenn Paulus sagt, ich habe gekämpft, ich bin gelaufen mit aller Kraft und ich habe den Glauben bewahrt, dann kann ich euch nicht sagen, ja, und das bedeutet, wir können uns hinsetzen und beten und sagen, Jesus, veränder du mich. Ich will nicht tun und wirken, sondern du sollst es machen. Das kann ich euch nicht sagen. Wenn Paulus sagt, ich habe gekämpft, dann kann ich doch nicht sagen, wir können sitzen. Und wir müssen warten, bis Jesus uns verändert. Das passt nicht zu der Stelle, sondern wir sollen kämpfen. Wenn wir, das was Theodore Roosevelt gesagt hat, wenn wir leben wollen, wenn wir Christen sein wollen und wenn wir das schmecken wollen, wenn wir das spüren wollen, dann müssen wir kämpfen, dann müssen wir uns reinhängen. Und das ist das, was Paulus hier macht. Paulus, der war sicher nicht einer, der sich einfach nur passiv hat verändern lassen von Jesus, sondern der hat sich mit aller Macht hingegeben, der hat strategisch geplant, der hat seinen Körper geschlagen, damit er nicht anderen predigt und selber verwerflich wird. Der hat sich mit aller Kraft bemüht. Nicht, weil er sich das Heil verdient. Die Krone liegt für ihn bereit. Da steht sein Name drauf. Das hat Jesus dort für ihn schon hingelegt, an dem Tag, als er gerettet wurde. Aber trotzdem hat er sich bemüht, weil er leben wollte, weil er lebendig war. Er war der Mann in der Arena. Sein Gesicht war dreckig von Staub und von Schweiß und von Blut, im wahrsten Sinne des Wortes. All das war wirklich in seinem Gesicht, in seinem ganzen Körper, im vollsten Sinne des Wortes. Paulus hat auch Fehler gemacht. Wir lesen davon nicht viel. Also bei Petrus lesen wir mehr von seinen Fehlern, die er gemacht hat. Aber Paulus hat auch Fehler gemacht. Er war ein Mensch wie wir. Aber er hat gekämpft. Und am Ende steht er auf der Siegerseite. Nicht unbedingt, weil er gekämpft hat, sondern jeder, der zu Jesus gehört, steht am Ende auf der Siegerseite. Aber er hat alles, was er konnte, dafür eingesetzt. Alles, was er hatte, hat er dafür gegeben. Und das war Leben. So sieht Leben aus, so schmeckt Leben. Alles andere ist nur so zweitklassiges Zuschauen in der zweiten Reihe. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Ich habe den Glauben unversehrt behalten. Das Bild, was Paulus uns hier malt, wir könnten, also ich mag das nicht, wenn man immer so in die einzelnen Worte reingeht und die dann analysiert, bis man nicht mehr versteht, was damit gemeint ist. Paulus nimmt hier diese drei Sachen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Und ich glaube nicht, dass er mit diesen drei Dingen völlig verschiedene Sachen meint, sondern er will uns ein Bild malen. Er will, dass wir, wenn er das sagt, dass wir ein Bild vor Augen haben. Und ich, vor allem, wenn es dann später auch um diesen Siegeskranz, um diesen Ehrenkranz geht, ich glaube, ihm geht es darum, er will, dass wir das Bild von einem Wettkampf haben, von einem Wettlauf. Und da habe ich mir überlegt, was das ist. Paulus steht da wie ein Marathonläufer, der das Ziel erreicht hat. Völlig fertig. Kaum mehr fähig zu laufen, aber er muss ja auch gar nicht mehr laufen. Der ist ja fertig gelaufen. Der kann nicht mehr, aber der ist ja schon am Ziel. Das passt. Das ist in Ordnung. Wir müssen nämlich nur bis zum Ziel schaffen. Unsere Kraft muss nur bis zum Ziel reichen. Kennt ihr den Triathlon? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Den Ironman. Das ist 4 Kilometer Schwimmen, also die machen das auf Zeit. Die schwimmen erst 4 Kilometer, auf dem echten Ironman schwimmen sie durchs Meer, durch so eine große Bucht. Da sind Strömungen und Wellen und alles und die schwimmen 4 Kilometer da durch. Dann fahren sie 180 Kilometer Fahrrad, also direkt, die steigen aus dem Wasser aus, hier kurz Ding und dann aufs Fahrrad und los, 180 Kilometer. Ich bin froh, wenn ich das mit dem Auto in einer Tour schaffe und keiner aufs Klo muss. Und dann 42 Kilometer joggen. Das ist eine Marathonstrecke. 42 Kilometer nach dem Ganzen. Und die Guten brauchen dafür verrückte 8 Stunden. Das gibt an manchen Stellen Marathons, wo sie schneller sind, weil es da zum Beispiel leichter ist, weil es nicht das Meer ist mit den großen Wellen. Der echte Marathon ist auf irgendeiner Insel im Pazifik, glaube ich. Da sind richtige Wellen, da ist meistens die Zeit ein bisschen schlechter. Die machen 8 Stunden. 4 Kilometer schwimmen, danach aufs Fahrrad, 180 Kilometer fahren, so schnell du kannst und dann das Fahrrad wegschmeißen und loslaufen und dann 42 Kilometer joggen. Das ist irre. Ich würde nach 5 Kilometer joggen schon halb erstickt auf dem Boden liegen, weil so Ding. Und von den anderen Sachen will ich gar nicht reden. Also das Fahrradfahren würde ich vielleicht noch einigermaßen hinkriegen, aber ich glaube so nach 50 Kilometern würde ich, keine Ahnung, ich könnte dann nie wieder sitzen oder so. Ich habe das mal versucht mit Bahnen schwimmen, also wir haben das mal gemacht, wir sind so ins Freibad gefahren und dann sind wir so Bahnen geschwommen und so Brustschwimmen geht, weil man das so ganz langsam macht die ganze Zeit, dann kann ich schon ziemlich lange, aber ich muss halt richtig langsam schwimmen und dann, wenn ich mich dann so umdrehe und dann so Rückenkraulen mache und dann so eine halbe Bahn Rückenkraul, dann kriege ich fast keine Luft mehr und mein Herzschlag geht halt bis, keine Ahnung, bis 240 oder so, das geht gar nicht, gell? Aber gefühlt ist es so. Also Das ist mein Problem. Also ich kann nichts von dem, was die können, und die machen alles nacheinander. Die Leute, die den Triathlon machen, das tut denen auch weh. Das ist für die nicht so, dass das andere Menschen sind als wir. 42 Kilometer Joggen ist für den Körper eigentlich zu viel. Und die laufen dann halt und nach den ersten 12 Kilometern, dann, ich habe das mal gelesen, dann sagen die, die ersten 12 Kilometer tun noch weh. Und wenn man das dann geschafft hat und dann den schlimmsten Schmerz einfach weitergelaufen ist, dann spürt man einfach irgendwann gar nichts mehr. So machen die das. Also das ist das, was die machen. Die beißen sich einfach durch den Schmerz durch. Die kämpfen sich da durch. Die sind bereit, jeden Preis zu bezahlen. Warum? Weil die sehen den Siegeskranz vor den Augen. Die schauen auf die Uhr und die wissen ganz genau, oh nein, jetzt ist schon 4 Stunden vorbei und ich muss aber noch das und das. Ich bin ganz knapp hinter meiner Zeit. Jetzt muss ich noch mal einen Zahn zulegen. Und dann legen die noch mal einen Zahn zu, weil die den Siegeskranz vorne sehen. Die beißen sich durch, die glauben an das Ziel, so wie Paulus gesagt hat. Ich sehe das Ziel dort, ich glaube an mein Ziel. Die sind ausgerichtet, haben monatelang dafür gearbeitet, die kämpfen für jeden Kilometer. Sie bezwingen ihren Körper und sie machen das, was Paulus sagt. Ich schlage meinen Körper, weil ich will anders sein. Ich will es schaffen, weil ich bin kein Zuschauer. Ich will was Großes erreichen. Ich will Sieger sein. Und dann habe ich mir den Siegeslauf einfach mal interessehalber angeschaut, diesen Einlauf, wenn die in das Ziel einlaufen. So die letzten paar hundert Meter, so vor dem Ziel, laufen die und gucken die ganze Zeit hinten, ob noch jemand ist. Und wenn jemand hinter ihnen ist, dann laufen die noch mal ein bisschen schneller. Aber das Ding ist, sobald die über die Ziellinie kommen, die klappen, voll viele von denen klappen zusammen, manche kotzen und so. Warum? Weil das überanstrengend ist. Die haben ihren Körper fast kaputt gemacht in diesem Lauf. Warum? Weil die gewinnen wollten. So sieht ein Kampf aus. Das ist das Bild, das Paulus hier zeichnet, von einem, der ins Ziel einläuft, der den Kampf gekämpft hat, der den Lauf vollbracht hat, der den Glauben bewahrt hat, der die Zweifel überwunden hat, der nicht aufgegeben hat, die ganze Zeit, da, wo alle dann irgendwann gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr. Also ich halt zum Beispiel oder so. Und wir schauen dann zu, wir gucken dann, und da gibt es viele tausend Fachleute auf dieser Welt, die schauen sich das ganze Rennen an und die fahren vielleicht sogar dahin und dann schauen die sich das an und die kennen dann die ganzen Fachbegriffe irgendwie Pace, Transition Area und Time Trial Bike und so. Und dann beobachten die so das Rennen und dann sagen die, ah ja, bei dem Pace schafft er noch 2 Drittel vor der Transition Area und das bringt bei diesem Wind ihm einen kleinen Vorteil. Aber jetzt bei T2 hat er immer so einen kleinen Durchhänger, das ist ja, das ist bei dem gefährlich, da wird es dann immer schlecht bei ihm. Hoffentlich hält er das durch bis T2, weil dann kommt seine starke Phase und so. Aber wir sind nicht die Kämpfer, wir schwätzen nur. Wir kennen uns halt aus und wissen, wie man das richtig sagt und so. Wisst ihr, im Geistlichen geht es auch so. Man kann überall dabei sein, man kann jeden Gottesdienst mitnehmen, man kann ein Fachmann sein. Und ihr, die meisten von euch sind in der christlichen Familie aufgewachsen. Viele von euch sind Fachleute da drin, wie diese Worte alle richtig heißen. Man kann perfekt diskutieren über das ausgewogene Verhältnis von der Souveränität Gottes und der Eigenverantwortung des Menschen und du hast da deine eigene Position und da kannst du dann diskutieren und da kannst du mit dem kannst du gar nicht, weil der das so sieht und mit dem, das findest du aber richtig und so und das ist so, du hast eine feste Meinung und Überzeugung, aber eigentlich bist du nur ein Zuschauer. Du kennst nur Fachwörter. Und ganz ehrlich, eigentlich ist deine Meinung völlig egal, weil du nur ein Zuschauer bist. Die Meinung der Zuschauer juckt nicht. Das hilft denen überhaupt nichts, dass die das alles wissen, weil die laufen ja gar nicht. Die kommen überhaupt nicht am Ziel an, die kämpfen nicht. Die einzigen, die kämpfen, sind die dort in der Arena. Und die da draußen sitzen und fachsimpeln, oh ja, das macht er nicht richtig mit dem Pace. Alter, der läuft und du nicht. Was bist du, dass du den dann anfängst rumzukritisieren? Was soll das? Niemals wirklich versagen, weil man niemals wirklich was versucht. Niemals große Fehler machen in der Gemeinde, im Dienst. Warum? Einfach, weil man sowieso niemals irgendwas macht. Deswegen macht man auch nie was falsch. Man sagt auch nie was falsch. Niemals. Das ist leicht, die Leute zu kritisieren, die was richtig, die was machen und die was versuchen und die es dann echt verbocken. Die haben es hier vielleicht wirklich verbockt und das kann man dann echt kritisieren. Wie können die nur so sich so benehmen und das machen und so sagen und hier das? Aber hey Leute, das sind ja die Einzigen, das sind doch die, die kämpfen. Klar machen die Fehler. Aber wenigstens machen die was. Wenigstens bemühen die sich. Es gibt in der Biografie von Dietrich Bonhoeffer gibt es eine ganz interessante Sache, die er sagt ja dort, die kommt dort mehrmals vor und die hat mich voll gefangen, wo ich das gelesen habe und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und das hat mich so überzeugt, das ist so richtig. Er hat gesagt, lieber macht man was, auch wenn es falsch ist, bevor man einfach nichts macht, nur weil man nicht weiß, was das Richtige ist. Und ich glaube, das stimmt. Manchmal sagen wir, ja, wer weiß schon, was richtig ist, und dann machen wir einfach gar nichts. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, nein, Mann, Gott sind die Leute viel lieber, die sagen, ich weiß nicht so richtig, was richtig ist, aber ich will mich bemühen. Und dann machen sie und bemühen sich einfach, auch wenn es nicht richtig ist. Das ist viel besser, als einfach nur sich rauszuhalten die ganze Zeit, immer fein rausbleiben, damit man ja keine Fehler macht. Einfach nichts machen. Niemals wirklich versagen, weil man es nie wirklich versucht. Nie Fehler machen in der Gemeinde, weil man einfach nichts macht. Ich wünsche mir, dass viele von uns, dass wir Kämpfer werden, dass ihr Kämpfer werdet in der Gemeinde. Leute, die auf einer Bahn laufen. Leute, die ein Ziel haben. Leute, die sich hingeben für dieses Ziel. Leute, die sich verausgaben für dieses Ziel. Die gegen ihre Zweifel ankämpfen, die dem großen Ziel nachjagen. Auch wenn man oft übers Ziel hinausschießt. Auch wenn man oft übertreibt. So ist das. Wir sind Menschen, wir machen immer Fehler. Immer wenn wir was tun, werden wir Sachen falsch machen. Immer wenn wir was anfangen, wird es vielleicht nicht klappen. Was bedeutet es, wenn ich euch auffordere dazu, wenn ich auch mich auffordere dazu, komm, wir kämpfen, wir hängen uns rein, wir machen was. Was bedeutet es? Musst du dazu Missionar sein? Also sage ich jetzt, hey Leute, jetzt ab morgen alle Missionare, wir hier, brecht eure Schule ab, Bibelschule hier irgendwo und dann direkt in die Mission. Machen wir alle so, oder? Ist das, vielleicht kommt so der Eindruck auf, vor allem wenn man Biografien liest, als müsste man Missionar werden. Am besten so wie die Elliots. Also jeder von euch, gell? Dann sucht euch einen Indianerstamm, geht hin. Am besten, also noch besser ist, wenn ihr euch von Sperren töten lässt und am besten ist, wenn die euch dann noch aufessen. Dann seid ihr so richtig krasse Christen. Oder? Kämpfer für Jesus, ist das so? Nein, ich meine, die meisten wissen, dass das nicht so ist. Die meisten wissen, wir müssen keine Missionare sein. Aber wie ist es dann? Was bedeutet es dann, ein Kämpfer in der Arena zu sein? Überleg mal, du, bist du ein Kämpfer in der Arena? Weißt du, was das bedeutet, ein Kämpfer in der Arena zu sein? Ich meine nicht, ob du am Sonntag ab und zu eine Kinderstunde machst, weil man dich gefragt hat. Man kann auch ein Thema machen in der Jugendstunde, einfach weil man das halt so macht. Man kann das immer noch als Zuschauer machen, als Unbeteiligter, nicht als Kämpfer. Nein, bin ich ein echter Kämpfer? Bin ich einer, der sein ganzes Leben da reinsteckt, weil er sagt, ich will, dass sich was bewegt, ich will das schmecken, ich will den Sieg schmecken. Und dafür gebe ich mich hin, dafür schmeiße ich mich in die Bahn. Was bedeutet es dann, wenn man kein Missionar sein muss, aber wenn es auch nicht ausreicht, einfach Kinderstunde und Jugendstunde und Predigen oder so. Was ist es dann? Was bedeutet es dann zu kämpfen? Schau mal, Paulus war unterwegs, hat immer Gemeinden gegründet und der hat in die Gemeinden dann Älteste eingesetzt. Und das Ding war ja, die Ältesten sind ja dann dort geblieben. Der wollte ja auch, dass die dort bleiben. Da muss ja auch jemand in der Gemeinde bleiben. Es kann ja nicht jeder Paulus sein. Kann nicht jeder Missionar sein. Auf einen Paulus, der Pionier- und Missionarsarbeit leistet, kommen ganz viele Mitarbeiter in den Gemeinden, die dann dort bleiben müssen, wenn er weiterzieht. Und die das dann dort weiter aufarbeiten müssen. Und dann sagen wir immer, ja okay, wir müssen nicht alle Pionier-Missionare werden. Und dann werden wir gar nichts. Als ob das die Wahl ist, die wir haben. Wir müssen ja keine Missionare sein, also machen wir einfach nichts. Und ich glaube, voll oft reden wir uns so ein bisschen so raus. Ich muss ja nicht Vollzeit-Missionar und Pionier-Missionar werden, deswegen spiele ich mein Leben lang Fußball und Volleyball mit meinen Freunden. Das ist der Lebenszweck meines Lebens. Ist das der Kampf, von dem Jesus redet? Ich muss ja nicht Vollzeit-Pionier-Missionar werden, deswegen nutze ich all meine Zeit und all mein Geld, um die schönste Frau im Land zu werden. Ich muss ja nicht Pionier-Missionar werden, deswegen nutze ich all meine Zeit und all mein Geld, um ein Fachmann in Serien und Spielfilmen zu werden. Ich kenne alle Filme. Sag mir ein Zitat und ich weiß, was das ist. Das ist mein Kampf für Jesus. Wisst ihr, es geht nicht so sehr darum, um den Kampf, den du führst, welchen Kampf genau wir führen, sondern es geht darum, dass wir für Christus kämpfen, dass wir unser Leben für Christus reinwerfen, dass wir alles geben. Und dann ist es gar nicht so wichtig, was genau. Wisst ihr, wir wissen ja tatsächlich sogar meistens, was das Richtige ist. Ich habe mir das dann so überlegt, schaut mal, die meisten von euch sind Jugendliche, stellt euch mal eine Mutter vor, eine Mutter mit kleinen Kindern. Was ist ihre Aufgabe? Was ist das, was Gott ihr anvertraut hat zu tun? Das ist immer leichter, wenn man jemand anders so beurteilen muss. Was ist ihr Kampf, den sie kämpfen muss? Ihr Kampf, den sie kämpfen muss, der ist zum Beispiel, die soll durch ihre Erziehung ihre Kinder in die Bibel führen, ihre Kinder mit dem Gebet tragen. Die soll mit Liebe und Sanftmut und viel Geduld die kleinen, meistens widerspenstigen Kinder immer wieder zu Jesus bringen. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, der jeden Tag neu ausgefochten werden muss. Und irgendwann wird diese Frau auch müde und hat keinen Bock mehr. Und dann verliert man halt einfach die Geduld. Das ist der Kampf, den sie kämpfen muss. Dann lässt sie ihre Laune freien Lauf und so. Und dann muss sie wieder in Jesu Gegenwart sich neue Kraft holen, sich von Jesus neu ausrichten lassen. Und dann wieder neu weiterlaufen in diesem jahrelangen Dauerlauf. Oder? Klingt logisch. Das ist so, wenn die anderen sind. Aber jetzt kommen wir mal näher zu euch. Bei euch ist es auch nicht viel schwerer. Wie sieht der Kampf für einen jungen Mann aus? 18, 19. Was ist der Kampf für so einen jungen Mann? Das ist gar nicht so schwer. Das ist gar kein großes Geheimnis. Eigentlich wissen wir das alle. Es ist ein Kampf um Reinheit. Die Welt bietet so viel Versuchungen. Aber nicht nur das. Der junge Mann hat jetzt die einmalige Gelegenheit in seinem Leben. Sein ganzes Leben wird er etwas tun müssen, jemand sein müssen. Man wird auf ihn schauen. Und der hat jetzt die Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten, sich heute in Gottes Gegenwart zu stellen, heute Gottes Wort zu lernen, damit er ein Mann sein kann, der später seine Familie richtig führen kann, stark und weise führen kann. Er muss jetzt üben und trainieren, wie das geht, damit er später ein Leiter seiner Familie sein kann, weil wenn er heiratet, ist er Leiter seiner Familie. Dann sollte er das jetzt schon trainieren. Dazu muss er Weisheit suchen in Gottes Wort, Rat und Führung in der Gemeinde. Der junge Mann übt Leitung und Weisheit und Verantwortung in den kleinen Aufgaben in der Gemeinde, damit, wenn er dann älter wird, er das schon geübt hat. Und wenn es dann drauf ankommt, damit er es dann machen kann, damit er dann große Aufgaben übernehmen kann und die dann bewegen kann. Also ich habe mir jetzt nichts Großartiges ausgedacht. Das ist ja jetzt nichts irgendwie so, wow, hätten wir nie gedacht. Das ist ja voll logisch. So sieht Kampf aus. Das ist Kampf. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Es gibt viel coolere Sachen. Die meisten Sachen im Leben sind viel cooler als das. Machen viel mehr Spaß. Aber das ist halt Kampf. So sieht es halt aus. Wo muss dieser junge Mann sein? Der muss unter der Lehre der Apostel sein, in der Gemeinschaft der Heiligen und im Gebet. Wenn du ein junger Mann bist, dann ist das dein Kampf, dein Lauf. Dann ist das, was du kämpfen musst heute. Wie sieht der Kampf für eine junge Frau aus? Das ist der Kampf um Schönheit, Weisheit, Reinheit und Gottesfurcht. Nicht die Schönheit auf dem Laufsteg und die Schönheit dieser Welt, sondern eine Schönheit, die sich zeigt, dass man innerlich stark ist. In der Bibel ist die Frau, die wirklich schön ist, ist eine Frau, die Gott vertraut und die deswegen nichts und niemanden fürchtet. Das ist eine Frau, die Bibel als besonders hervorhebt. Ihr Gottvertrauen und ihre Furchtlosigkeit, das zeigt sich in ihrem ganzen Leben. Die ist nicht verzweifelt und wartet, bis irgendein Prinz sie rettet und ihr Leben schön macht. Weil ihr Leben ist schon schön. Ihr Leben ist stark. Die braucht niemanden dazu, damit ihr Leben schön wird. Sie vertraut auf Jesus und sie macht den anderen Menschen das Leben schön. Sie ist eine Dienerin des Guten, so wie in der Apostelgeschichte, die Tabitha. Als sie gestorben ist, dann kommt gefühlt so die ganze Gemeinde zusammen und alle Witwen heulen und sagen, wie konnte die nur sterben? Und jede Witwe sagt, guck mal, was sie für mich gemacht hat, schau, was sie für mich für Kleider gemacht hat und so. Die Tabitha, also die gestorben ist, die, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich ihren ganzen Tag nichts anderes gemacht, als für andere irgendwas zu tun. Die war eine Dienerin für alle. Und das ist was Gutes. Sie überhaupt nicht, das ist was Gutes. Das war ihr Kampf. Das war der Lauf, den sie gekämpft hat. Die hat gesagt, das kann ich, das mache ich, so bin ich. Das ist der Lebensinhalt meines, das bin ich. So werfe ich mich rein. In meiner Gemeinde gibt es niemanden, der Not leiden muss, weil ich schaue, dass es allen gut geht. Das ist das, wo ich kämpfe. So setze ich mich ein. Wenn du eine junge Frau bist, dann ist das der Kampf, den du kämpfst. So jemand zu werden, das ist dein Lauf mit Jesus. Das kostet dich was. Also wir sehen, wir müssen keine Missionare werden. Obwohl das echt cool wäre und ich wäre stolz drauf, wenn du Missionar wirst und ich kenne dich. Und dann sage ich allen, hey, die sind Missionare geworden und ich kenne die. Und ich würde euch unterstützen. Aber manchmal, aber der Kampf mit Jesus fängt heute in deinem Leben an. Und manchmal bedeutet es nur was ganz klein, manchmal fängt es ganz klein an. Manchmal ist es einfach nur, dass man TikTok deinstalliert und sich mit seinem Freund zum Beten trifft. Das ist nur eine kleine Sache. Klingt eigentlich auch wie eine kleine Sache. Aber das ist der erste Schritt in so einem Kampf. Das ist schon mal der erste Schritt. Vielleicht nicht unbedingt gleich der Triathlon. Aber das ist schon mal, dass man mal trainiert, so einen 800-Meter-Lauf. Und den immer wieder mal läuft. Zwei mini-kleine Sachen. Eine App deinstallieren und sich mit Freunden zum Beten treffen. Aber das ist, in Jesu Augen ist das ein herrlicher Kampf. Weil Jesus sieht das. Oft denken wir, das geht darum, perfekt zu sein. Oft denken wir, und ich kenne das ja auch bei mir, ich bin dann enttäuscht von mir, was ich wieder nicht geschafft habe und wie das nicht gelaufen ist und so. Wir denken, es geht darum, perfekt zu sein, aber das stimmt nicht. Jesus ist sich bewusst, dass du und ich, dass wir es absolut nicht drauf haben. Dass wenn er nicht aufpasst und uns nicht hilft, dann schaffen wir gar nichts. Das weiß Jesus ja schon vorher. Wir hatten das in der letzten Bibelstunde, Dani hat es gesagt, was war mit Petrus? Petrus hat das Unvorstellbare getan, der hat Jesus sozusagen ins Gesicht abgesagt, ihm sozusagen ins Gesicht gespuckt fast, nach Ansage schon. Jesus hat gesagt, du wirst mich verleugnen und er hat gesagt, niemals. Und ein paar Stunden später macht er genau das dreimal, auf die heftigste Art und Weise. War Petrus ein guter Diener für Jesus? Auf jeden Fall. Also, ein guter Diener von Jesus kann sogar Jesus ins Gesicht absagen, nach Warnung, nachdem er gewarnt wurde. Und er kann trotzdem ein guter Diener Jesu sein. König David, der hat Schreckliches getan. Der hat mit einer fremden Frau geschlafen, dann wird sie schwanger, dann versucht er das verzweifelt zu vertuschen. Und als das nicht klappt, weil der Ehemann viel zu anständig und nett ist und ein viel zu cooler Kerl, dann bringt er den einfach um. Er mordet den. Und heiratet dann so die arme Witwe, heiratet er dann schnell und dann ist alles wieder gut. Und dann denkt er, hey, jetzt bin ich durch. Also voll assi. Wir würden so jemanden nicht in der Gemeinde haben wollen. Also wir würden uns unangenehm fühlen. Wenn nach der Story würden wir sagen, ja okay, vielleicht kannst du in der Gemeinde sein, aber am besten machst du keine Kinderstunde und andere Sachen. Also komm halt, schau zu, aber dich wollen wir nicht so wirklich dabei haben. Also das, so einer war David. War David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Oh ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jim Elliot in der Biografie schreibt er davon, dass er mit Versuchungen kämpfen muss. Die nackten Körper der Indianerfrauen, die Brüste und so, das alles. Und er sagt, der muss so damit kämpfen und er fühlt sich so unwürdig dann, ein Diener Gottes zu sein. War er ein guter Diener Gottes? Der hat sich unwürdig gefühlt, der hat voll damit kämpfen müssen, hat diese Versuchung erlebt, hat bestimmt versagt, auch in Gedanken oft. Bestimmt. War der ein guter Diener für Jesus? Auf jeden Fall. Warum? Warum können wir Versager sein und trotzdem gute Diener für Jesus sein? Warum können menschliche Versager in Christus gute Diener sein? Warum? Weil Gott uns gnädig anschaut. Weil Gott dich gnädig anschaut. weil Gott unseren Erfolg, weil Gott deinen Erfolg nicht darin misst, dass du keine Fehler machst, dass du immer alles richtig machst. Weil Gott dir in Christus alles gegeben hat und weil er sich über dein schwaches und kleines Bemühen freut, voller Gnade und Barmherzigkeit. Gott braucht nicht immer, dass wir alles richtig machen. Gott braucht nicht, dass wir es perfekt alles machen. Wenn er es perfekt machen wollte, hätte er es lieber selber gemacht. Gott will, dass wir uns ehrlich bemühen. Gott will, dass wir kämpfen. Mit einem ehrlichen Herzen kämpfen. Und lieber kämpfen wir und versagen dabei, als dass wir einfach nichts versuchen und dass wir uns dann irgendwann einfach raushalten. Er will unser ehrliches Verlangen. Er will unser ehrliches Herz haben. Den Rest macht er schon. Den Rest bringt er in Ordnung. Die Sünde und das alles, das, was wir verbocken, das bringt er in Ordnung. Das, den Ehebrecher und Mörder David mit seiner schrecklichen Sünde, die man sich unvorstellbar nicht in Ordnung, wie kann man das in Ordnung bringen? Wie kann David noch mit gutem Gewissen vor Gott stehen? Und Gott macht es für ihn, der bringt es in Ordnung. Und David schreibt sogar Lieder für den Gottesdienst, die die ganzen Gläubigen in allen Zeiten singen. Dieser ekelhafte Verbrecher, weil David mit einem ehrlichen Herzen vor Gott kommt und weil David sagt, ich will für Gott kämpfen. Und ich habe schrecklich versagt, aber ich will für Gott kämpfen. Und Gott bringt es in Ordnung. Das sind gute Nachrichten für meinen Kampf, für deinen Kampf. Das ist gut. Wie schön ist das denn? Vielleicht hast du noch nie für Jesus gekämpft, ich weiß nicht. Hast in deinem Leben lang, immer nur auf dich selber geschaut. Und vielleicht war das auch immer in den Botschaften so, weil oft ist es in den Botschaften so, Jesus macht alles für dich und so alles. Und du hast gesagt, hey, voll cool, weißt du, also ich meine, ich habe ein cooles Leben und Jesus bringt dann auch mich in den Himmel und so. Und wer das haben will, der sagt jetzt ja. Und habe ich ja schnell ja gesagt, weil das will ich auch haben. Und das will ich auch haben, wo es was geschenkt gibt, bin ich dabei. Aber du hast nie gekämpft für Jesus. Du hast dein Leben nie wirklich, du hast nie wirklich gesagt, ich will jetzt was anders machen. Ich will heute was anders machen als gestern. Ich will ein anderer Mensch werden und ich will das mit aller Macht und ich versuche das. Dann fang heute an. Und ich möchte, dass ihr eine Sache versteht und ich habe das versucht auch so rauszuarbeiten. Das, was ihr versucht, fangt nicht mit irgendwas gigantisch Großem an. Macht nicht, ich werde jetzt ab heute nie wieder sündigen und ich werde jeden Tag 2 Stunden Bibel lesen und denke, das schaffen wir nicht, das können wir gar nicht. Das ist so, wie wenn du sagst, okay, alles klar, ich werde jetzt sportlich, ich melde mich beim Triathlon an, morgen. Nee, Mann, das wirst du nicht schaffen. Du musst die machen 800 Meter Lauf. Und mach das mal einen Monat, 2, 3 Monate und dann schaust du weiter und dann meldest dich mal beim Schwimmunterricht an. Und dann guckst mal vielleicht, wie Brustschwimmen geht und so. Und wenn du das dann kannst, weißt du, so funktioniert es. Und dann irgendwann, dann, wenn du das machst und wenn du das jahrelang konsequent machst, dann kannst du ein Triathlet werden. Und im Glauben und deswegen, ich tue mir schwer, aber ich kann das nicht anders deuten. Paulus sagt, ich kämpfe und deswegen muss ich euch sagen, kämpft. Und ich glaube, dass es so ist, wenn wir heute anfangen zu kämpfen und heute die kleinen Kämpfe angehen und das üben und das anfangen. Und dann werden wir weiter. Und vielleicht ist es so, dass du heute einen Kampf anfängst und du hast überhaupt nicht mehr Erfolg als früher. Vielleicht versuchst du heute sogar mit irgendwas zu brechen, mit deiner sündigen Gewohnheit. Und du schaffst es sogar noch schlechter als früher. Weißt du, was anders ist? Du hast es versucht. Und das zählt mehr als alles andere. Das ist das Coole bei Jesus. Früher hast du gesündigt und hast gesagt, so ist es halt. Und heute sagst du, ich will das nicht mehr machen und ich kämpfe dagegen. Und wenn du es jetzt nicht mehr schaffst, ist es was ganz anderes als früher, weil du hast es versucht. Du bist von den Zuschauerrängen runtergestiegen in die Arena und hast dich dorthin gestellt, wo Jesus ist und hat gesagt, ich will es versuchen. Und du hast es wirklich nicht weit geschafft, aber das ist egal, weil du hast da unten gestanden. Das sind die kleinen Dinge im Alltag, mit denen wir beginnen müssen, wenn wir mit Jesus leben wollen. Und ich habe mir das so überlegt, also vielleicht einfach, dass das ist, was du mitnimmst und was ich mitnehme, weil ich habe gemerkt, eigentlich ist das ein Thema für jeden von uns, egal wo wir im Glauben stehen, weil jeder von uns hat einen Kampf in der Vergangenheit, Kämpfe, die er gekämpft hat, wenn er mit Jesus schon gelebt. Jeder von uns hat Dinge, die er noch angehen muss. Und vielleicht kannst du das einfach machen. Eine Sache, ein Ding, wo du sagst, und eine oder zwei kleine Sachen. Keine Ahnung. Vielleicht einfach eine App zu deinstallieren und sie nicht mehr zu benutzen und zu sagen, das mache ich, weil ich will mit Jesus leben. Und irgendwie stört mich das. Und deswegen mache ich das und ich ziehe das durch. Und dass du das dir dann so sagst, sagst, das ist das. Das ist heute, das ist mein Schritt, den ich jetzt mache. Das ist mein 800-Meter-Lauf üben, mein Schwimmunterricht oder ein Bibelleseplan, den du anfängst. Nicht einen riesigen Bibelleseplan mit 20.000 Stunden und was weiß ich was, sondern einfach einen kleinen, irgendwas. Oder dass du sagst, hey, ab jetzt bin ich bei der Jugendstunde dabei. Egal was sonst ist. Ich bin da, ich höre mir das an, egal wie langweilig das ist, egal, ich bin dabei. Und ich bete. Ich bete dort, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das durch. Und weißt du, das Coole ist, wenn wir so starten, dann siegen wir manchmal. Wir werden verlieren und dann sagen wir, Jesus, ich habe wieder verloren. Und Jesus sagt dir dann, hey, aber ich habe gesehen, dass du es versucht hast. Ich bringe das in Ordnung und ich helfe dir. Aber weißt du, was das Coole ist? Wenn du was Kleines probierst, dann wirst du auch siegen. Und dann siegst du mal eine Woche, zwei, drei und dann merkst du, das wird mehr zu meinem Teil, zu meinem Leben, so mehr. Und dann geht mehr. Das ist so ein Sieg, fühlt sich gut an. Wir brauchen das auch in unserem Leben als Christen. Wir brauchen das, dass wir Siege einfahren und dass wir uns dann gut fühlen auf diesen Siegen. Diese Siege zeigen uns, hey, ich kämpfe wirklich. Dann fühle ich das auch. Ich merke das. Wenn du im Namen Jesu startest, dann ist es gut. Dafür lohnt es sich, jeden Morgen aufzustehen. Für so einen Sieg, um so einen Sieg einzufahren. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Und Paulus hat nicht mit den gigantischen Dingen angefangen. Paulus ist nicht losgezogen und hat Europa erobert. Paulus ist eigentlich in die Wüste gegangen und dort war er fast 10 Jahre. Und da war es still um ihn. Also da war nicht so Riesending um ihn. Da ist er der Mensch geworden, der er später war. Und dann später ist er in Antiochia in der Gemeinde gewesen. Barnabas hat sich um ihn gekümmert. Aber er hat die ganze Zeit gekämpft und er wurde immer mehr ein Triathlet. Und am Anfang konnte er nicht 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und 42 Kilometer laufen. Das konnte der am Anfang nicht. Aber am Ende, nach 15, nach 20 Jahren, war er der Mann, der das konnte. Schaut mal, und ihr, wenn ihr heute anfängt, und das ist meine Überzeugung, und ich glaube, das ist das Motivierendste, wenn man zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit macht, dass manche von euch, die heute anfangen zu kämpfen, in 15 Jahren seid ihr Leute, die einen Triathlon laufen können im Glauben. Leute, auf die eine ganze Gemeinde sich verlassen kann und die dadurch gut geführt werden. Wenn du heute anfängst zu kämpfen und dann hast du 15, 20 Jahre Zeit zu wachsen und dann wird was, dann wird was passieren. Und das wünsche ich mir voll und ich glaube, die Jugendleiter, eure Jugendleiter wünschen sich das auch. Und ich wünsche mir das aber auch für mich, weil ich auch meine Kämpfe habe, mit denen ich kämpfe, die ich kämpfen muss. Ich würde sagen, dass wir aufstehen. Sollen wir Gebetsgemeinschaften machen? Machen wir Gebetsgemeinschaften und dann bete ich zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns annimmst, dass du unseren kleinen Dienst annimmst, dass du unseren Lauf wertschätzt, obwohl wir das so schlecht machen oft. Du siehst unser Herz, du siehst unsere Sünden, du siehst unsere Fehler und unser Zu-Kurz-Kommen, aber du bist kein Zuschauer, der von außen einfach immer nur beurteilt und so, sondern du bist bei uns, du liebst uns und voller Barmherzigkeit schaust du auf uns und du freust dich darüber, wenn wir es versuchen. Und das ist das Einzige, was wir geben können. Wir können es versuchen, aber genau das willst du auch von uns, dass wir es wirklich versuchen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hier alle zu Menschen machst, die für dich kämpfen, die bereit sind, auch Fehler zu machen, die mit diesen Fehlern dann zu dir kommen und das von dir in Ordnung bringen lassen und dies dann nochmal neu versuchen und die das so oft versuchen, bis es irgendwann klappt. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, weil wenn wir solche Menschen sind, dann gibt es eine große Hoffnung, weil das ist das Einzige, was zählt in deiner Welt. Ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns als Gemeinde segnest, dass du die Jugend segnest, dass du bei ihnen bist. Ich bitte dich vor allem für ihr junges Leben, dass sie jetzt anfangen, diesen Kampf zu kämpfen, damit sie in 10, in 20 Jahren erfahrene, bewährte Kämpfer für dich sind, die dort, wo sie sind, einen Riesenunterschied machen. Herr, das wird so schön sein. Segne du. Amen.